Liebe Gemeinde, ich blicke aus dem Küchenfenster und erblicke ihn, den Apfelbaum der Familie Müller-Zitzke-Falkenberger Straße. Direkt vor mir streckt er seine Arme wie Finger weit nach oben. Das war ihm eigentlich verboten worden, er macht es dennoch und wird immer höher. Unser Böhmer Cox, so heißt die Apfelsorte. Ein toller Tafelapfel. Du kannst ihn auch vermosten, zu Saft machen und unglaublich voll hängt er in diesem Jahr. Ziemlich bald nach unserem Einzug ins Haus haben wir ihn gepflanzt. Da war er noch klein. Dann ist er gewachsen. Ich muss lächeln. Freue mich, unser Apfelbaumtraum. Ich lese euch mal den heutigen Predigttext vor. Er steht in Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Sie zogen zusammen weiter und er, da ist Jesus gemeint, er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Soweit der Text. Martha war heute schon früh auf den Beinen, denn Jesus ist da mit einigen seiner Schüler und lehrt in dem einen großen Raum, unter dem Flachdach, auf dem sie zur Regenzeit das Wasser einfangen müssen, damit es nicht durchtropft. Sie hat Geschwister. Ihr Bruder heißt Lazarus, der ist aber gerade unterwegs. Ja, und dann ist da noch Maria. Martha. Wasser holen, Sauerteig verarbeiten, den sie gestern schon angesetzt hatte, Brot backen, getrocknetes Fleisch aus der Kammer holen, zurechtschneiden. Maria, kannst du mir bitte etwas zur Hand geben? Einen Obstteller bereiten, Ziegenmilch aufgießen. Maria, geht das vielleicht auch etwas schneller? Dann die Tonteller, die sonstigen Gefäße auf dem Tisch. Ach, der Käse fehlt noch. In einer anderen Ecke des Raumes lehrt Jesus jeden, der ihm zuhört. Sie sind wieder einmal geflasht von seiner Rede, hängen an seinen Lippen. Und diese Stimme, nur nicht Martha, die ihn freundlich aufnahm, der es einfach liebt, Menschen zu bewirten, es ihnen schön zu machen. Sie hat die Gabe der Gastfreundschaft und sie wieselt, wie mein Vater sagen würde. Auch Maria ist lieb und freundlich. Sie lächelt, legt gerade ihre Hände andächtig aneinander und hört zu. Sie hört Jesus zu. Eben noch war sie Martha etwas zur Hand gegangen. Jetzt, nach dem Essen, ist sie wieder im morgendlichen Halbdunkel der Zimmerecke verschwunden, sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Martha. Sie weiß genau, was noch zu tun ist. Tisch abräumen, Gefäße spülen, ausnahmsweise noch einmal frisches Wasser holen, weil die erste Lage schon verbraucht ist. Kein Wunder bei mehr als drei Leuten. Und dann überlegen, was setze ich dem Herrn und seinen Schülern heute Abend vor? Wie lange bleibt er denn überhaupt noch? Wie muss ich planen? Es ist Jesus. Das ist wunderbar. Es ist solch ein Segen, dass er da ist. Hoffentlich geht er nicht so schnell weg. Ja, denkt sie weiter. Ich würde ihm auch gerne mal richtig zuhören. Undenkbar, ich muss mich hier um alles kümmern. Mein lieber Bruder Lazarus fällt aus. Na gut, er sorgt für das Einkommen, ist unterwegs. Er verpasst Jesus, er ist entschuldigt. Aber Maria? Was denkt sich diese Frau? Das ist mal wieder typisch. Immer muss ich sie antreiben. Martha schweigt, grummelt, macht beim Abwasch in der Nische nebenan etwas mehr Krach, als sie müsste. Und Jesus? Er redet seelenruhig weiter. Die Augen derer, die ihm zuhören, sind auf ihn gerichtet. Jedes Wort ist wertvoll. Und Maria zu seinen Füßen, auch sie hört weiter zu. Da staut sich etwas auf in Martha. Sie spürt, wie sie gleich überkochen wird. Und dann ist es soweit. Jetzt reicht's mir. Martha springt herzu, klatscht in die Hände. Jesus, ich unterbreche dich nur ungern, aber würdest du bitte meiner Schwester deutlich machen, was richtig wäre? Nämlich, dass sie nicht mir die ganze Arbeit allein überlässt. Sag ihr, sie soll aufstehen und mir helfen. Jesus unterbricht sich, schaut sie an. Ich stelle mir Augen voller Freundlichkeit, Verständnis und Zugewandtheit vor. Martha, Martha, allein dieses Wiederholen ihres Namens. Es ist, als hielte Jesus Kraft seiner Worte einen fahrenden Zug an. Stopp, Moment. Martha, jetzt hör mal einen Moment lang zu. Das ist nötig, denn bisher hatte Martha nur sich selbst richtig zugehört, nicht aber Jesus. Martha erzählt sich die ganze Zeit lang ihre eigene Geschichte. Und nachdem sie Jesus unterbrach, unterbricht der jetzt sie. Halt mal einen Moment lang an. Du machst dir viel Sorgen und Mühe, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ganz ehrlich, das ist eigentlich ein völlig anderer Ausgang der Geschichte, als ich ihn normalerweise erwarten würde. Oder wie geht euch das? Gehen wir diese drei Sätze der Reihe nach einmal durch. Erstens, du machst dir viel Sorgen und Mühe. Zweitens, aber eines ist notwendig. Drittens, Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Erstens, du machst dir viel Sorgen und Mühe. Marthas Sorgen und Mühe sind selbst gewählt. Jesus stellt zuerst einmal etwas Wichtiges klar. Du machst dir viel Sorgen und Mühe. Du setzt deine Maßstäbe absolut. Deine Art, all diese Aktivitäten rund um Gastfreundschaft, um Versorgung, um Sauberkeit und Ordnung hältst du für absolut gut. Doch nur einer ist gut. Gott. Zentrales Thema meiner Predigt heute Morgen sind nicht etwa die Sorgen, die uns gemacht werden, die wir erben, vielleicht von Kindesbeinen an. Sorgen vielleicht auch, die uns aus heiterem Himmel treffen und zu einer Reaktion zwingen. Über die könnten wir auch sprechen, aber das ist heute nicht dran. Heute geht es mir um die Art Sorgen, die wir uns selbst machen. Und davon gibt es eine ganze Menge. Das kleine Beispiel aus meinem Leben betrifft genau unseren Apfelbaum. Ich rede jetzt mal schnell. Es kommt gerade nicht auf jedes Wort an. Mal sehen, ob ich mich verplappere oder nicht. Unser Apfelbaumtraum geht schon los. So schön er ist, jetzt hängt er dermaßen voll mit sich langsam rötlich färbenden Äpfeln, dass sich die Äste schwer biegen, sodass ich auf dem Weg zum Mülleimer gebückt laufen muss wie ein Primat, um überhaupt durchzukommen. Und überhaupt, was, wenn die Äpfel genau in unserem Urlaub reif werden? Wenn wir nach Hause kommen, zur Hälfte vergammelt am Baum hängen und wenn wir dann noch etwas vorab doch ernten können, wo soll ich denn die ganzen Flachkartons herkriegen? Vielleicht vom Supermarkt einen Teil können wir essen. Der Apfel schmeckt ja super, aber was machen wir mit dem Rest? Der hält sich ja nicht ewig. Vielleicht in die Wäschewanne damit und ab nach Amelunxen in die Presse. Die kochen einem den Saft gleich ein und füllen ihn ab. Ihr versteht den Sinn? Abgesehen davon, dass diese Ernte eine Freude sein wird, machen wir Müzis aus der Falkenberger Straße uns die damit verbundenen Sorgen und Mühen selbst. Wir haben uns den Baum ja in den Garten gepflanzt und haben ihn wachsen lassen. Und ich schaue dich an und frage dich, was sind deine ganz persönlichen Sorgen und Mühen, die du dir selbst machst oder gerade im Begriff bist zu machen? Meinen Söhnen habe ich immer wieder einmal gesagt, überleg dir genau, was du in deinen Garten pflanzt, denn die Pflanze wird einmal groß werden. Das war im übertragenen Sinne gemeint. Ich glaube, und damit meine ich nun ausdrücklich nicht unseren Apfelbaumtraum, ich glaube, dass so mancher Traum, manches Projekt, aber auch manches eingeübte Aktions- und Reaktionsmuster in unserem Leben das Potenzial hat, uns am Ende mehr Sorgen und Mühe zu bereiten als Freude und das Gefühl, richtig unterwegs zu sein. Und dass einige unserer Träume regelrecht zu Albträumen werden können, uns unsere Kraft rauben, uns ablenken von dem, was wirklich wichtig ist, unsere Ressourcen plündern, sodass am Ende nicht mehr viel übrig ist für das Wesentliche. Jesus redet ernst zu uns im Gleichnis vom Sämann. Ein Teil der Körner, das ist das ausgeteilte Wort Gottes, fällt unter die Dornen. Und sie ersticken die Frucht. Jesus meint damit, unter die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und es bringt keine Frucht. Unsere Träume, unsere Sorgen haben das Potenzial, manchmal Gottes freiem Wirken in uns die Luft zum Atmen zu nehmen. Darum lasst uns bitte aufpassen, dass dies möglichst nicht geschieht, denn wir sind berufen, Frucht zu bringen. Aber kurzer Exkurs, Vorsicht! Mach dir nun bitte auch umgekehrt keine Sorgen darüber, dass du dir zu viele Sorgen machst. Gerade wir Baptisten haben das ja auch drauf, dieses ewige, schuldbeladene Selbstbespiegeln nach dem Motto, ticke ich nicht viel zu weltlich mit all meinen großen und kleinen Projekten, Grillen, Plänen und Zielen? Das mündet dann in die zentrale Frage, kann ich denn Gott überhaupt genügen? Ehrliche Antwort? Nein. Du genügst nicht, nie. Genau deshalb ist Jesus ja für dich gestorben. So schreibt Paulus, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und Johannes zitiert Jesus mit den Worten, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Damit ist der Weg frei. Basta, Punkt aus, Schluss, Feierabend. Feier des Abendmahls im ewigen Leben. Du kannst dich drauf freuen. Denn Gott sieht uns an mit Augen voller Liebe, trotz unserer Art, uns zur Seite wegzudrehen, um uns mit all den Dingen zu beschäftigen, auf die es im Grunde gar nicht ankommt. Dennoch, wir können es mit Gottes Hilfe immer noch ein bisschen besser machen. So ist diese Predigt gemeint. Filz dein Leben auf Träume und auf eingeübte Handlungsmuster, die dich von Gott ablenken. Denn manchmal ist weniger mehr. Dabei ist ja Gott, der dich und mich bei der Entwicklung unserer Gaben gern begleitet, immer dabei, bei der Realisierung von Projekten, die er uns selbst ins Herz legt. Er freut sich ja mit uns über Erfolge, leidet mit uns über Misserfolge. Und auch das, ganz ausdrücklich, er gönnt uns nicht nur unsere Träume, sondern er fördert sie sogar, wenn sie seinem Willen entsprechen. Denkt nur an Jakob und seinen Traum von der Himmelsleiter. Darum, schau mit Jesus genau hin. Welche Mühe, welche Idee, welcher Lebensentwurf, welches Alltagskonzept ist es wirklich wert, verfolgt zu werden und welches nicht? Welche Sorgen mache ich mir selbst und welche sind wirklich auferlegt, gehören ein Stück weit zu meinem gottgegebenen Profil, zu meinen Gaben und zu meiner Berufung? Schau genau hin, das rate ich dir. Zweitens, aber nur eines ist notwendig. Es gibt so eine clevere Psychologiefrage, die da lautet, wenn du auf eine einsame Insel müsstest und du könntest nur einen Gegenstand mitnehmen, was würde das sein? Fromme Leute schießen hervor, die Bibel. Okay, klar. Aber mancher Christ würde vielleicht einfach nur sagen, das letzte Hemd hat ja auch keine Taschen, eigentlich habe ich doch alles dabei, was ich brauche. Ich habe Jesus. Das ist noch frommer. Aber es stimmt. Dein Glaube wird dir helfen, wenn es drauf ankommt, und wird dich retten. Der Glaube an Jesus Christus, der ist notwendige und hinreichende Bedingung für den Himmel. Wie gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Was diesen Glauben fördert, das entwickle. Was den Glauben hindert, das lass bitte weg. Wir begegnen dieser Wahrheit auch in dem Gleichnis vom Kaufmann und der Perle. Der verkauft alles, was er hat, nur um diese eine kleine Perle zu besitzen, dieses wunderbare kleine Ding. Und als er sie hat, ist er voller Freude. Mehr braucht er nicht zum Glücklichsein, alles andere ist verzichtbar. Beiwerk, Tünnef, Krimskrams. Aber nur eines ist notwendig. Wir sind zu schnell, indem wir unterstellen, Maria sei zwar untätig, aber fromm. Maria ist sicher fromm, aber deshalb noch lange nicht untätig. Zum einen hat sie einen Instinkt für das Wesentliche. Sie sammelt sich im Geist bei Jesus. Zum anderen schätze ich sie so ein, dass sie einfach bescheidener ist im richtigen Leben, dem Diesseits, dem Alltag. Vielleicht wäre sie mit einem Kantenbrot, einem Stückchen Käse und etwas Wasser zufrieden gewesen. Damals, an diesem Morgen. So komme ich zum letzten, dritten Punkt. Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Zurück zu Martha. Sie wird etwas gedemütigt, indem ihr wohl aufgeht, ich setze meine Hausarbeit, mein Familienunternehmen, das mir neben aller Mühe so viel Erfüllung bringt, doch sehr absolut. Als sei es ein Gesetz. Aber der Herr steht darüber. Und was er mir sagt, das gilt. Er sagt übrigens nicht, Maria ist besser als Martha. Aber Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt. Sie hat in diesem entscheidenden Moment, als Jesus da ist und wo gesegnet sei jene Zimmerecke, das lebendige Gotteswort gehört wird, einfach besser gewählt als Martha. Das sagt mir zunächst einmal eines. Ich habe die Wahl. Ich darf mich sorgen, aber ich bin nicht dazu verpflichtet. Ich bin entpflichtet von mir selbst, von Dingen, die ich freiwillig auf mich nehme, ohne dazu von Gott berufen zu sein. Flapsig gesagt, ich muss erst mal gar nichts. Ich muss nicht dafür Sorge tragen, dass hier alle um Jesus herum satt werden. Ich darf es, ich muss es aber nicht. Und das macht einen Riesenunterschied. Nichts kann uns zwingen, schon gar nicht Sorgen, die wir uns selbst gewählt haben. Okay? Ich habe die Wahl. Ich darf auch erstmal Jesus zuhören. Darf mein Herz ausruhen bei ihm. Hören, wie er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hören, wie er sagt, sorget nichts. Hören, wie er sagt, keiner kann seinem Leben auch nur eine kleinste Spanne zusetzen. Der Evangelist Melchior Tari war es, glaube ich, der in einem Buch von einer Frau erzählt hat, die von Leuten ein Stück auf der Pritsche eines Lastwagens durch den Dschungel mitgenommen wird. Die alte Frau legt ihren schweren Sack mit Lebensmitteln nicht vom gebeugten Rücken, während sie den Dschungelweg entlang rumpeln. Darauf angesprochen meint sie nur, den Sack könne sie ruhig weitertragen. Es sei ja schon Hilfe genug, dass sie überhaupt mitgenommen würde. Erkennen wir uns in dieser Frau nicht wieder? Halten wir unsere Sorgen und Mühen doch nicht fest, wenn Jesus sie uns abnehmen und uns davon befreien will? Befreien. So ist das Wort Jesu an Martha und über Maria in Wirklichkeit kein Tadel, sondern wie so oft bei Jesus eine Befreiung. Maria befreit er vom Druck, Dinge zu tun, die ihr nicht entsprechen. Und Martha befreit er von dem Druck, Dinge zu tun, die ihr liegen, aber in ihrer Fülle mehr und mehr zu einer Belastung werden. Gott hat nichts dagegen, dass wir als Menschen in dieser Welt mit vollen Händen zupacken, sie gestalten, hoffentlich auch bewahren, dass wir unsere Gaben erproben, die Früchte unserer Arbeit genießen und uns so manche Freude gönnen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er freut sich mit, wenn wir säen und ernten und darüber fröhlich werden. Jedoch, überleg genau, was du dir in den Garten deines Lebens pflanzt. Es wächst auf. Es verlangt deine Aufmerksamkeit. Und es sollte dich keinesfalls von der Mitte deines Lebens ablenken. Martin Luther soll gesagt haben, wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Weltuntergang hin und her. Kein Baum hat mich persönlich in den letzten Tagen gedanklich mehr beschäftigt und wird mich auch in den nächsten Wochen mehr beschäftigen als unser Böhmer-Cox-Apfelbaumtraum. Freude über den Erntesegen und Sorge über die Arbeit damit halten sich bei mir die Waage. Aber dann stelle ich mir vor, wie Gott mich anstupst und spricht: Jan, denke immer daran, der wichtigste Baum in deinem Garten ist der, den ich für dich gepflanzt habe. Es ist der Baum des Lebens. Möge dieser Baum auch im Garten eures Lebens immer der wichtigste sein und bleiben. Amen.